You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät. Wir sind immer noch im Jahr 1995. Es nimmt kein Ende, aber wir haben noch etliches und große Namen sind auch noch dabei. Wahrscheinlich beim Klaus eher weniger als bei mir. Klaus Bieler sitzt neben mir, mein Name ist Marc Hofmann und ich steige ein. Ich mache jetzt mal ein bisschen Metal, den guten alten Metal gibt es nämlich auch noch. Und zwar machen Van Halen ihr letztes Album mit Sammy Hagar. Diese große Liebe zwischen Van Halen und Sammy Hagar ist abgekühlt. Das Ganze pfeift so aus dem letzten Loch irgendwie, die Drogen und ich weiß nicht was sonst noch, haben dafür gesorgt, dass vor allem die beiden Van Halen-Brüder, mehr als Michael Anthony, sich jetzt irgendwie doch distanziert haben von Sammy Hagar und man das Gefühl hat, es geht nicht mehr. Man quält sich aber noch einmal, man muss noch ein Album machen, um den Vertrag zu erfüllen. Aber 1995 ist dann halt auch nicht mehr das Jahr von Van Halen. Das braucht dann auch niemand mehr. Und sie haben aber immer noch so viel verkauft, vor allem mit ihrem tollen 93er Album FUCK, dass sie eben einfach immer noch interessant sind für Plattenfirmen als kommerzielle Größe. Und jetzt gehen sie also ins Studio und Eddie Van Halen frickelt wieder. Und die Platte war bei mir, ich habe sie mir gekauft aus alter Loyalität 1995 und wurde nie richtig warm mit ihr. Sie heißt Balance. Und ich habe jetzt letztes Jahr oder vor zwei Jahren ein Interview gelesen mit Wolfgang Van Halen. Und der sagt doch allen Ernstes, dass Balance sein Lieblingsalbum von Van Halen sei. Und dann dachte ich, potzblitz, da muss ich aber doch nochmal reinhören. Und muss sagen, viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Also so eine Mischung aus ziemlich harten Sachen, wie auf dem Vorgänger FUCK, Don't Tell Me oder so, Amsterdam, das könnte wirklich, The Seventh Seal auch, könnte von dem Album sein, was diese ultra brutale Härte angeht. Aber dann eben auch so, ja, fast poppige Hits wie Can't Stop Loving You.
Das ist aber das mal ein origineller Titel.
ja, die Single-Hits hatten immer originelle Titel. When It's Love, Can't Stop Loving You or Why Can't This Be Love?
Das kenne ich sogar.
Ja.
Und, ist das da drauf?
Nee, das nicht mehr.
Okay, das aber war Can't auf Stop der 5 irgendwas.
Ja, genau. Und ja, dann ist aber auch sind ein paar schwächere Lieder drauf. Was Eddie Van Halen, was erstaunlich ist, und ich habe ja öfter schon darüber gesprochen, was das auch für ein toller Arrangeur ist und Rhythmusgitarrist vor allem auch, er spielt kaum noch spektakuläre Soli. Er hat auch die Zeichen der Zeit erkannt. Das Jahr 1995 ist nicht mehr das Jahr des Gitarrensolos. Und selbst Eddie Van Halen, der Innovator, derjenige, der die 80er-Gitarre eigentlich erst möglich gemacht hat, die 80er-Hardrock-Gitarre, der ja, hält sich doch sehr zurück. Danach war vorbei mit Sammy Hagar. Michael Anthony hat immer weiterhin noch mit ihm Musik gemacht. Er hat ja irgendwie eine Kneipe in Cabo in Mexiko und da lädt er immer mal wieder Kumpels ein und sie machen Musik und er hat verschiedene Projekte. Aber mit Van Halen kam nie mehr irgendwas zustande. Und jetzt habe ich aber gelesen, ist geplant sogar eine Reunion-Tour mit Wolfgang Van Halen. Michael Anthony hat schon zugesagt und David Lee Roth und Sammy Hagar gemeinsam auf der Bühne. Außer Alex Van Halen, der hat sich noch nicht geäußert. Aber von dem hört man eigentlich sowieso nichts, was ihn zum Sympathieträger macht, eigentlich in keiner Biografie, die ich bisher gelesen habe. Allerdings an der Stelle noch, ich halte ihn trotzdem für einen unfassbar tollen Hardrock-Schlagzeuger und sträflich unterschätzt und unterbewertet.
Allein
in Fachkreisen.
Ja, allein wegen Jump muss ich dir beipflichten.
Ja, da gibt es etliche Beispiele. Also Van Halen Balance, wenn man irgendwie für Van Halen sich interessiert, da nochmal reinhören, kein Fehler. Und ich mache ganz kurz noch ein Metal-Album. Dream Theater machen eine EP. Eine Seite sind nur Coverversionen. Ich glaube, Perfect Strangers covern sie und Carry On Your Wayward Son von Kansas. Und die erste Seite ist A Change of Season, ein 24-minütiges Prog-Rock-Epos, das mir damals sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hatte es auch auf Kassette, aber auch diese Kassette ist, wie so vieles in meinem Leben, verschwunden.
Ich glaube, da war ein Freund von dir scharf auf deine Kassettensammlung.
Das kann sein. Ja. Kann auch sein, ich habe sie einfach weggeschmissen. Ich wäre zu sowas auch imstande. Oder hätte sie verschenkt oder ich weiß nicht. Oder sie ist noch irgendwo. Manchmal taucht Jahre später dann auch mal wieder irgendwas auf. Das war auch schon
aufgefallen. Ja, aber du musst sie ja umgezogen haben.
Ja, dachte ich eigentlich. Ich dachte, ich sehe eine Kiste und da ist drin. Aber
finde es nicht.
Oder mir geschenkt.
Ja, ja, eben. Eigentlich, ich du bist der erste Kandidat. Guck du
ich
mal.
Alle, ich werf nichts weg. Hm. Im Gegenteil. aber es gibt ja so Phasen, wo man denkt, so jetzt will ich, also habe ich mal gehabt, jetzt will ich nur noch Platten, die ich super finde in meiner Sammlung. Da geht man halt in den damaligen, Gott hab ihn selig, Maikäfer und hat dann halt sein Zeug hingebracht und dann, wie du weißt, nein, nein. Und so, ja. Zum Beispiel The Fall habe ich dann hingebracht, ich Tor. Egal, soll ich weitermachen mit
ja.
Wirklich, soll man sagen, mediokerem Rock im Vergleich zu Van Halen.
Ja.
Also, es gibt eine Band, die fing an im Schatten oder als Epigonen von Dinosaur Jr., die heißt Buffalo Tom. Und die sind eigentlich, wenn man sie hört, total sympathisch. Und das macht aber wahrscheinlich keine gute Musik aus, dass die Leute total sympathisch sind. Das Cover ist sehr cool. Die Platte heißt Sleepy Eyed und da ist ein Mädchen drauf, die hält sich, also vielleicht ist es ein mexikanisches Mädchen, ist ein Schwarz-Weiß-Foto, aber sie scheint etwas dunklere Haut zu haben. Sie hält sich zwei kleine Totenköpfe vor die Augen. Das ist ein nettes Bild.
Ja.
Ja. Und auf der Platte sind für mich drei sehr schöne Lieder drauf. Und der Rest ist mir etwas zu konventionell. Alles voll in Ordnung, aber ich will jetzt eigentlich keine Musik hören, die voll in Ordnung ist. Es gibt ein Lied, das heißt Summer. Und ich erinnere mich, dass ich das damals 1995, das ist ja schon fast wieder 30 Jahre, ja leck mich fett, sehr gern gehört habe.
Aber ich finde, es gab so in der Zeit viel so Rockplatten, die ich mir auch gekauft habe, wo man gedacht hat, oh ja, das ist nett und das könnte was sein und es war dann aber halt nicht mehr als nett.
Ja, geht. Ja,
weil auch solche Bands, glaube ich, auch Plattenverträge gekriegt haben in der Zeit und Platten machen konnten. Viel so, ja, aus dem Alternative Rock Bereich ja. Halt mal insgesamt.
Ja, und dann wird geschrabbelt, schöne Melodie ja. Und dann fehlt aber irgendwas, ja. So dieses, ja. Wie sagt man heute, Alleinstellungsmerkmal. Ja. Die sind ja. Auch kaum auseinanderzuhalten. Ja. So Soul Asylum und so, ich glaube, das ist alles sehr ähnlich. Dann gibt es noch ein Lied, das heißt 20 Points. Das finde ich auch sehr schön. Vielleicht findet man ja was auf Spotify und dann gibt es jetzt was dann in die Playlist, dass man sagt, ja, also Buffalo Tom, wenn die jetzt nur diese zwei Lieder gemacht hätten. Aber es sind halt meistens dann LPs, wo man dann sagt, irgendwann geht einem dann auch die Lust aus, also der Band vielleicht die Luft und einem die Lust weiter dran zu bleiben, weil halt dann einfach zu wenig passiert.
Ne? Ich habe nochmal Metal. Ozzy Osbourne, dessen Solokarriere ja ein absolutes Phänomen ist. Der Mann war ja eigentlich durch in den späten 70ern.
Ein Anachronismus.
Schafft es irgendwie immer wieder die besten Musiker um sich zu scharren, tolle Produzenten und einfach gute Platten zu machen. Und mit seiner Platte No More Tears von 92 hat er ja irgendwie noch einen Riesenerfolg gehabt und auch Single-Hits und so weiter und hat einen guten Lauf und hat gute Leute und hat Zakk Wylde an der Gitarre, diese Wunderwaffe. Und sie machen jetzt Osmosis zusammen. Perry Mason war die Single und die lief auch in den USA hoch und runter im Radio und im Musikfernsehen. Und es ist wirklich eine tolle Ozzy Osbourne-Platte mit I Just Want You und Ghost Behind Your Eyes und so weiter. Sehr, sehr gute Songs, sehr fett und ja, poppig und kommerziell produziert natürlich. Aber für mich die letzte richtig gute Ozzy Osbourne-Solo-Platte. Danach ging es dann ein bisschen bergab für mich. Aber da sind auch nochmal etliche starke Songs drauf.
Ja, aber Ozzy war ja eigentlich schon 85 mit Bark at the Moon mehr oder weniger, ja, wie ich gesagt habe, ein Anachronismus. Also man sagt so, ah ja, den gibt es auch noch oder
nein,
so.
Nein, der war extrem erfolgreich für Hardrock-Verhältnisse und war musikalisch immer relevant, einfach mit seinen Solo-Sachen. Obwohl der ja durch war und anders als seine alte Band Black Sabbath, die zwar noch groß angefangen haben mit Heaven or Hell, mit Dio, aber dann in den 80ern dies komplett zerbröselt hat, vor allem kommerziell, war er immer da und hat immer echt viel Platten verkauft.
Ja, der
und
Sänger hat es manchmal leichter.
Tolle Gitarristen auch am Start gehabt oder tolle Bands, tolle Musiker und auch echt eine gute Managerin halt mit seiner Frau,
die, ja, das, die das
Ding, den Laden zusammengehalten
hat. Irgendwann halt. Wurde ja er, also die Figur oder seine Familie, wichtiger als die Produkte, beziehungsweise das war dann natürlich hilfreich.
Ja, ja.
Kann man jetzt mit dem weitermachen?
Immer.
Ja. Wir bleiben in England, allerdings
völlig. Das ist auch die einzige Gemeinsamkeit.
Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Das stimmt. Ich erinnere mich, ich war damals beim Hörspielservice im Hertie, also beim World of Music, WOM, und habe, es ist sogar möglich, dass ich wegen des Covers, weil da liegt also eine leichenartige Frau im Wasser, und auch das Bild auf der Rückseite hat so 60s-Flair. Ich dachte, das höre ich mir jetzt mal an. Hm. Vielleicht war es auch ein anderer Grund. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir PJ Harvey, To Bring You My Love, angehört und stand da und war völlig irritiert. Weil erstens klingt jedes Lied völlig anders als das davor. Und dann habe ich es teilweise richtig fies empfunden. Hm. Zum Beispiel verzerrter Bass in einem Lied, das ich inzwischen fantastisch finde. Ich glaube, das Lied heißt Working for the Man. Das finde ich super. Mit so einem super trockenen Beat und verzerrtem Bass. Und am Schluss gibt es so ein Feedback und dann hört es plötzlich auf. Und ich habe, was ist denn das für eine Musik? Und sie singt nicht immer unanstrengend. Und dann auch wieder ganz toll. In ruhigeren Liedern, und dann gibt es ein Lied, Come on Billy, das ist eigentlich fast schon traditionelles Akustik-Gitarrenlied. Also da ist ganz viel los, unterschiedliches auf dieser Platte. Down by the Water fand ich immer ganz, super, ganz toll. Und ja, wo sie so eher zart sind, ist in The Dancer am Schluss. Und dann gibt es so ganz komische Laute von sich. So, oh, fast wie Barbarella, wo sie auf Duran Durans Orgasmusorgel liegt. Man erinnert sich.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Also ich, wenn man die ersten zwei Alben von PJ Harvey anhört, da ist sie ja wirklich so im Indie-Rock daheim und hier passiert ja irgendwas. Das ist ja ein Quantensprung zu diesem Album. Ja. Das ist was völlig anderes. Und für mich ist sie eigentlich seither, und das bestätigt sie auch immer mal wieder mit Alben, ist sie eigentlich so in, dieses Album klingt sehr amerikanisch, finde ich, und sehr traditionell amerikanisch auch. Ich finde da viel Blues-Elemente drin, aber
cool, ja, teilweise,
coolen Blues irgendwie. Und ja, auch dieses Folkige und so. Und ich würde sie wirklich als Sängerin in einer Reihe von diesen dunklen Schmerzensmännern, Tom Waits und Nick Cave und so, nennen. Und das geht mit diesem Album los.
Ja.
Düsterer, alter, alte amerikanische traditionelle Musik, die ich da irgendwie raushöre.
Bei Sandy's Love to Me
und so. Ja.
Da klingt sie fast ja schon mexikanisch.
Ja.
Und ich finde es aber auch viel Verzerrung, sogar auch in der Stimme und zerbombtes irgendwie.
Ja.
Also es gibt auch Lieder, was weiß ich, I think I'm a mother oder Meets a Monster. Da denkt man, sag mal, bist du noch ganz dicht? Also ja, als ich zum ersten Mal
gehört
habe ich gedacht, zum Teil Lärm und dann wieder schön. Und ich stand dort und habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber ich bin mir sicher, dass ich es in zwei Wochen gut finde, habe ich es gekauft.
Ja, und halt eine ganz, ganz intensive und tolle Stimme, die eigentlich immer toll ist. Ich habe so ein Buch von Greil Marcus, dem legendären Rolling Stone-Journalisten, Basement Blues, Bob Dylan und das alte unheimliche Amerika. Und ich würde, also er verortet da natürlich auch viele andere Bands da noch drin. Es geht nicht nur um Bob Dylan, es geht um The Band natürlich, es geht um diese Amerikaner-Idee auch. Und ja, Tom Waits ist da natürlich auch mit drin. Und eigentlich finde ich, gehört da PJ Harvey auch mit rein in das alte, unheimliche Amerika. Es ist das Amerika von Johnny Cash und von den Mordballaden und so weiter. Und ich finde es irgendwie alles auch ein Kosmos.
Obwohl es sehr British zum Teil,
ja, ja,
und
klar,
auch was ihre,
ja, ja,
Themen und
ja,
so,
ja,
betrifft. Bleiben wir mal bei British und zerbombt. In Bristol gibt es das Trip-Hop wie soll man es nennen?
Mekka.
Ja, mit Portishead, Tricky, Massive Attack, zum Teil gibt es Überschneidungen. Und 95 gibt es das Album Maxine Kai, wenn man es so ausspricht, von Tricky. Und interessanterweise ist da ein Lied drauf, Hell is Round the Corner, das gibt es auch von Portishead. Fängt genau gleich an. Und bei manchen Liedern, zum Beispiel bei Black Steel, hört man aber, dass da mit einem Fuß im Punk gestanden wird. Und es ist, finde ich, das internationale Gesicht von England, weil Tricky, also er selber und die Sängerin, das sind ja Schwarze und machen aber teilweise sehr britisch klingende Lieder, allein schon von der Aussprache von ihr beim Singen. Und das finde ich sehr interessant, diese Mischung aus Hip-Hop-Beats und dann aber trotzdem was sehr Britisches. Also bei The Streets später ist ja dann ganz klar, aber hier, das ist halt so international was ganz Neues und auch unheimlich. Und da wird halt extrem viel ausprobiert, auch bei Massive Attack natürlich und Portishead. Und hier sind manchmal Sounds im Vordergrund vor dem Lied und dann aber auch wieder andersrum. Nicht immer unanstrengend, aber auf jeden Fall hochinteressant. Hm. Es gibt ja auch das Gerücht, dass einer von Massive Attack oder im Dunstkreis halt von diesen ganzen Trip-Hop-Bands Banksy sei. Hm. Ob das jemals rauskommt, weiß man nicht.
Ich gehe wieder in die USA. Eine weitere New York-Kassette, die ich hatte und nicht mehr habe.
Schau, ob ich die alle habe.
Vierte Album von Lenny Kravitz, das heißt Circus. Und man sieht schon auf dem Cover, es geht ein bisschen düsterer zu. Schwarz-Weiß-Cover, klare Referenzen zu den 70er Jahren. Led Zeppelin klingt dadurch am Sound und ja, auch so funkige und soulige Sachen. Aber ich bin mit diesem Album nie warm geworden. Und ich habe es mir jetzt unlängst nochmal wieder angehört und kann noch genau nachvollziehen, warum. Es ist sicher das Schwächste bis dahin. Der einzig gute Song auf dem Album für mich ist Circus. Der Rest kommt mir alles so ein bisschen zu jammig vor und unausgegoren und zu wenig melodiös. Es groovt, es rumpelt, aber ich finde auch den Sound irgendwie seltsam mumpfig und abgestanden und kam nie so richtig rein in dieses Album. Und es ist eigentlich auch der letzte Moment, wo ich mich musikalisch für Lenny Kravitz noch interessiert habe. Danach bin ich dann ausgestiegen und meine Begeisterung, was ihn angeht, beschränkt sich auf die ersten drei Alben. Danach bin ich raus.
Er macht gerade wieder, glaube ich, Schlagzeilen durch oberkörperfreies Auftreten.
Das sieht jetzt sicher immer noch fantastisch aus, ja, mit 60 oder wie alt er jetzt.
Ja, ja, das habe ich irgendwo gesehen. Und hier sieht man ihn mit 60. Also ich glaube, dass er das, glaube ich, auch als sein Alleinstellungsmerkmal sieht.
Dann mache ich gerade noch eins aus dem Alternative Rock, Faith No More. Machen ja nach ihrem fulminanten Erfolg Angel Dust und ihrem sehr unerwarteten Erfolg Angel Dust jetzt ihr Nachfolgealbum King for a Day. Der Gitarrist, der mit der verrückten Frisur und der Brille, weiß nicht, wie er heißt, ist ausgestiegen. Martin, irgendwas mit Martin, glaube ich. Sie haben einen neuen Gitarrist und das merkt man. Das Ganze ist, was die Gitarrenarbeit angeht, nicht mehr ganz so originell. Musikalisch aber dafür unglaublich vielfältig und Mike Patton am Gesang kann eigentlich sowieso machen, was er will, solange er nicht rumschreit wie am Spieß, was er leider viel zu oft macht, kann ich mir das immer anhören. Aber sie haben Funkbläser drin bei Star AD. Sie haben ja mit Easy schon gezeigt, dass sie sich für Soul interessieren und es wird bei Evidence, der Single und dem, ja, einem der ganz der stärksten Lieder auf diesem Album nochmal sehr, sehr, sehr deutlich. Und dann ist ganz hinten noch ein Lied drauf und das würde ich, glaube ich, wenn man mich zwingen müsste, meine Top 10 Lieder aller Zeiten aufzulisten, wäre dieses Lied dabei. Es gibt so Lieder, die kann man einfach nicht fassen, wie toll man die findet, und zwar immer wieder neu, und die sind auch nicht immer schon so von der ersten Sekunde toll, wie God Only Knows oder so, wo man schon gleich denkt, so, oh, das gefällt mir aber, und dann bleibt es so, sondern das steigert sich rein in so eine Euphorie, in so eine, wo man denkt, was, wie geil kann es denn noch werden, was passiert denn jetzt noch, was wie geht's denn, ja, um Gottes Willen, und da würde ich vielleicht so Try a Little Tenderness nennen, von auch von den Commitments in dieser Version vor allem, wo sie immer es nochmal steigern und immer nochmal was dazu, und dieses Lied hier auf dem Album King for a Day heißt Just a Man. Und das ist mein absolutes Lieblingslied von Faith No More und eines meiner Lieblingslieder der Welt. Punkt.
Ich möchte aufs Cover hinweisen, ein Linolschnitt höchstwahrscheinlich oder ein Holzschnitt, auf jeden Fall ein Hochdruck. Ja. Und das Cover ist super.
Ja.
Also mit dem Mund und mit dieser Froschperspektive, wo sich der Mensch, ich glaube ein Uniformierter, nach oben verjüngt. Das erzähle ich auch immer in der Schule, dass das eine monumentale Wirkung hat, also die Figur. Und das kommt auch manchmal in Simpsons vor. Wenn er zum Beispiel vor einem Schaffner steht und er hat natürlich keine Fahrkarte, dann wird es auch benutzt. aber das Cover ist nur weiß, rot, schwarz. Bei Kleidung finde ich das eher schlecht, wenn zum Beispiel Chöre sagen, wir ziehen jetzt alle rot und schwarz an. Da denke ich immer, außer bei Kraftwerk natürlich. Und
White Stripes.
Ja, und in dem Fall ist es perfekt für dieses Cover. Also das wäre jetzt eine Platte, die man sich allein schon wegen des Covers kaufen könnte. Mhm. Jetzt mache ich was, wo jetzt alle wieder gähnen. aber dazu gibt es eine kleine Geschichte, eine fast romantische Geschichte. Ich war ein bisschen raus, was Morrissey betrifft, und habe leider 1994 deshalb sein bestes Album Vauxhall and I nicht gekauft. Und im Rückblick sage ich, wie konnte ich nur? Ich fand es, und es gibt auch Menschen, die sagen, mit Vauxhall and I gab es dann eine neue Ära Morrissey, die nicht so interessant war wie das vorher, aber das Album ist trotzdem super.
Super, finde sogar ich.
Das finde ich sogar super. Und ich verstehe das irgendwie, ich weiß nicht genau, woran ich es festmachen kann. Auch irgendwo egal, vielleicht singt er plötzlich zu richtig, ich habe keine Ahnung. Es gibt die 100-millionste Compilation von Morrissey, die heißt World of Morrissey, und inzwischen hat er Gefallen an Boxern und so. Und Teil dieser Compilation ist eine Single, die mich zurück ins Morrissey-Lager holte. Die heißt Boxers, war kein besonderer Erfolg, und ich finde das Lied wunderschön. Und habe dann deshalb diese Platte gekauft und habe sie dann im Studium, weiß ich noch, im Turm in der Fuchsstraße gehört. Und ich habe dort einen tragbaren CD-Player gekauft, den ich heute noch habe. Und er geht sogar manchmal noch. Unfassbar. Das war noch Qualität. Da sind noch weitere Lieder drauf, die fast so gut sind wie Boxers, nämlich Have a Go Merchant. Finde ich sehr schön. Die Platte beginnt mit Whatever Happens, I Love You. Ich glaube, es waren diese drei neuen Lieder. Dort nervt so ein bisschen, glaube ich, so ein schiefer Saxophon, so nicht Loop, aber so eine Melodie, die nervt etwas. Lied an sich okay, aber Boxers und Have a Go Merchant, sehr gut. Was mich überrascht, er covert Moon River, das Audrey Hepburn-Lied, und er schafft es nicht, dass man denkt, zum Glück hat er das gecovert. Es endet nicht und man denkt, hey, warum machst du das? wahnsinnig viel Hall, er ändert Textzeilen und es braucht eigentlich keiner. Ansonsten ist eine Live-Version, meine ich, drauf von, ich weiß es jetzt gerade nicht, Jack the Ripper. Genau, eines seiner besten Lieder, aber als Live-Version viel besser als irgendwann erschienene Studioversion. Allein deshalb lohnt sich es eigentlich auch, abgesehen von Boxers. Also Jack the Ripper hier in einer sehr guten Version. Ansonsten weiß man nicht, warum es diese Compilation überhaupt gibt.
Elliot Smith macht sein zweites Album, Needle in the Hay, und es ist immer noch ja Lo-Fi im Schlafzimmer aufgenommen, so klingt es zumindest, 3-4 Spuren, paar Gitarren, paar Gesänge, und jedes Lied schön. Er schafft es nicht, ein langweiliges, schlechtes Lied zu schreiben, trotz dieser spärlichen Instrumentierung. Und es ist einfach, es berührt einen jetzt mich seit vielen, vielen Jahren. Und wenn ich ihn anhöre, was ich nicht allzu oft kann, weil er mir oft zu nahe geht, ist es immer ein Erlebnis und einfach ein Versäumnis, wenn man nie Elliot Smith gehört hat, finde ich.
Hat er sich nicht auch das Leben
genommen? Ja, ja. Haben wir öfter auch schon
erwähnt.
Thematisiert.
Ja.
Aber da war er noch lebendig. Und dann habe ich jetzt in meiner Liste ein Album, das du auch als auf CD dabei hast, das mich auch begleitet seither, No Doubt, mit ihrem zweiten Album, Tragic Kingdom.
Wobei keiner weiß, dass es ein erstes
gibt. Nee, keiner wusste es. Und es wusste auch keiner, dass es schon eine erste Single gab. Das war I'm Just a Girl. Das lief dann auch schon auf MTV. Und dann kam die unvermeidliche Ballade und das ganze Ding ist durch die Decke und alle Leute haben sich gefragt, wieso schwitzen die so in dem Video und wieso hüpfen die so auf der Bühne rum? Ja, weil sie halt ganz andere Musik eigentlich gemacht haben als auf dieser Single Don't Speak. Aber die Single ist natürlich trotzdem fantastisch, auch wenn sie überhaupt nicht passt zu No Doubt und dem, was sie eigentlich bisher gemacht haben, nämlich Ska, Rock, Punk. Und man sieht in diesem Video aber eine ganze Menge, finde ich, nämlich, dass sie eine Waffe haben, natürlich, am Gesang, Gwen Stefani. Und das Video erzählt auch schon die Geschichte natürlich und die Tragik von diesen Bands. Die restlichen Musiker, für die interessiert sich kein Mensch.
Doch für den, mit dem sie
Basser
zusammen war.
Ja, weil der noch in dem Video angedeutet wird, aber es wird ja klar, die Fotos werden dann nur von ihr gemacht und die Band steht so betröppelt daneben und das ist natürlich genau das Schicksal. Aber sie haben sich, glaube ich, lang dagegen gewehrt, gegen dieses Schicksal, aber irgendwann war halt dann vorbei.
Ja,
No Doubt.
Wobei Gwen Stefani irgendwann vom Pfad der Tugend abkam, finde ich, weil wenn man sie jetzt sieht, ich habe sie ja immer verehrt für ihren roten Lippenstift, für ihre, ich sag mal, altes Hollywood.
Ja, ja. Sie hat ja auch Jane Mansfield, glaube ich, mal gespielt in Aviator oder Rita Hayworth oder eine von diesen. Nee, Jane Mansfield.
Ist, jedenfalls passt sie da genau rein. Ja, ja. Und die hat es, finde ich, super gemacht. Von ihrem Solo-Werk gibt es ein Video, das heißt Cool. Und es spielt am Comersee und ich bin ein absoluter Fan. Und wenn man sie jetzt anschaut, dann kommt einem das kalte Grausen. Weil sie halt wahrscheinlich gedacht hat, sie muss das jetzt für die Ewigkeit konservieren oder noch einen draufsetzen und es geht halt schief. Es gibt ein ganz berühmtes Bild mit ihr und Sting, da ist sie 12, glaube ich, oder 16 und holt sich ein Autogramm von Sting. Und ich glaube, dass sie sich dann da auch irgendwie kennengelernt haben oder vorher schon kannten. Sie hat, glaube ich, ihn dann auch irgendwann mal einen Award oder was weiß ich, Hall of Fame, irgendwas, hat sie ihm dann überreicht. Also es gibt aber dieses alte Bild, wo sie dasteht wie so ein kleines, süßes Mädchen, also nicht wie diese Glamour-Frau, die sie jetzt ist. Und ihre Solo-Alben haben ja auch nichts mehr mit, leider.
Ja, und auf dem Album hier hat sie ja noch so diese Mischung, man sieht sie ja oft auch in den Videos dann noch mit Trainingshosen, weil sie ja wirklich sehr, sehr, sehr wildes Zeug auf der Bühne gemacht hat, aber dann eben dann auch schon hier auf dem Cover natürlich im kurzen Kleid und in auch immer ja mit diesem vampigen Sexappeal dann gespielt hat. Aber ich fand sie fantastisch, war auch verliebt in sie, wie in so vielen
1995. Ich meine, das ist ja auch ein Style, der ist so konsequent, dass man sagt, das ist ja fast schon Kunst eigentlich. Finde ich hier auch cool, weil das hat ja alles mit dieser Kommerzwelt in Kalifornien zu tun. Alles ist viel zu bunt und so und da wird ja auch im Artwork damit
gespielt. Aber eben auf der Rückseite dann ja in der Trainingshose und im Tanktop und so. Und
immer bauchfrei und Sixpack.
Ja, habe ich sie auch live gesehen dann in, ich glaube in Mannheim. Und das war dann, die haben schon gerockt natürlich, also es war eine Rockband, eine punkige, skyige Rockband mit Bläsern auch dabei, und das war natürlich geil, es war ein riesen Feuerwerk live und das haben da viele, glaube ich, halt auch nicht gewusst, die jetzt nur wegen Don't Speak
dahin gekommen sind. Ja, das ist eigentlich wie bei Runaway Train, bei Soul Asylum. Die Platte finde ich, und jetzt komme ich wieder auf die Snare zurück, etwas unglücklich produziert, mir ist zum Teil wirklich zu dünn. Da hätte man echt mehr rausholen können. Ja,
ich glaube, dass die natürlich nicht als Hit-Album produziert war. Also diese Band hat bis dahin keinen Hit gehabt. Die hatten einen Vertrag, aber die hatten jetzt wahrscheinlich auch nicht den chefigsten Produzenten dafür.
Weißt du, wie der heißt? Ne? Matthew Wilder. Ich weiß nicht, ob das der ist, der Break My Stride in den 80ern gesungen hat. Das Lied ist ja seit ein paar Jahren plötzlich wieder überall.
Ja, da denkt man, Stranger Things.
Ja, wahrscheinlich. Also da grabt man ja auch, was weiß ich, Ryan Paris mit Dolce Vita aus. Und denkt, was für ein Scheiß.
Aber, F.R. David.
Ja, also Matthew Wilder, müsste man mal sich erkundigen, ob das dieser Matthew Wilder ist. Ich habe bemerkt, dass die letzten drei Lieder abgesehen von zwei, die ich schon immer gut fand, die ich irgendwie, wahrscheinlich sind sie zu spät auf dem Album, übersehen habe. Und die sind alle unglaublich. Vor allem das letzte Tragic Kingdom, was da abgeht, was das Arrangement betrifft, da hätten manche fünf Platten draus gemacht. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Und auch World Around und End It On This finde ich total cool. Mein Lieblingslied war aber immer nicht Just a Girl und nicht Don't Speak, sondern, erinnerst du dich, wir haben es gespielt.
Echt?
Ah, ja, stimmt. Wir haben zusammen etwas gespielt.
Hey Now, Hey You.
Hey You haben wir gespielt und das fand ich super, auch mit dem Cembalo-Solo.
Ja, super.
Und es klingt eigentlich wie ein Lied von Blur vom Leisure-Album, nämlich She's So High. Hm. Nur viel schneller. Die zwei Akkorde, ich habe gesagt, hä?
Also ich sage jetzt was. Ich hau jetzt mal einen raus.
Jetzt hauen wir einen
raus. Ich blätter hier gerade nochmal durch meine Aufzeichnungen und ich glaube, ich bin eigentlich überzeugt, dass das mein Lieblingsalbum von 1995 ist. Ich finde es von vorne bis hinten fantastisch. Und zwar seither, seit fast, wie lange jetzt? 29 Jahren, liebe ich dieses Album. Sound hin oder her. Fantastisch, großartig.
Aber da sind wir uns etwas zu dünn.
Ja, etwas zu dünn.
Ich finde auch ihre Stimme, weil sie manchmal dieses ganz hohe da ist halt dann wirklich nichts mehr da. Aber wobei, wenn ich bedenke, was heutzutage alles im Studio gemacht wird, finde ich es so fast.
Oh, Pulp, A Different Class. Part. Oh, Kopf an Kopf rennen.
Na, das müsst vielleicht überlegen in wachen Nächten.
Da muss ich mal drüber
nachdenken. Deshalb wachen Nächten. Ja, aber wirklich tolle Lieder drauf. Eine Platte mit zugegebenermaßen sehr dämlichem Cover kommt von Sonic Youth. Die Platte heißt Washing Machine und ich finde sie eine, wenn nicht sogar die beste Platte von Sonic Youth, obwohl ich jetzt nicht alle so direkt auf dem Schirm habe. Aber meines Erachtens ist die Platte eigentlich eine Sternstunde für Kim Gordon, die Bassistin und teilweise der Sängerin. Sie hat hier, finde ich, ihre besten Momente. Und vor allem in dem Lied Little Trouble Girls, kann sein, dass das sogar eine Single war, aber es ist ja eigentlich keine Singles-Band. Und bei dem Lied singt auch noch Kim Deal von den Pixies mit. Ein ziemlich unheimliches Lied, aber gleichzeitig wunderschön. Und andere Momente sind von Kim Gordon auf der Platte, das ist der Opener Because und dann noch dieses sehr anstrengende Lied Panty Lies. Da denkt man, das ist irgendwas sehr Unangenehmes, was sie da singt. Und ich finde, sie stellt ihren Ehemann Thurston Moore auf dieser Platte in den Schatten. Der muss sich dann natürlich mit einem riesigen Lied irgendwie wieder zurück ins Rampenlicht spielen und singen. Und zwar heißt das Lied The Diamond Sea. Das geht 19 Minuten. Und zu dem Lied habe ich eine Geschichte, nämlich wir haben gespielt mit unserer damaligen Im Affekt Nachfolgeband Swarm und vor uns spielte eine Band namens Heathers in Bloom. Mitglieder, die ich gut kannte, das war aber ihnen egal, dass ich sie gut kannte. Nämlich, als wir dachten, jetzt hören sie hoffentlich endlich auf, spielen sie eine Coverversion von genau diesem Lied als letztes Lied. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht's wieder 20 Minuten, bis das Lied rum ist. Sie haben es aber nur bis ungefähr 9 Minuten geschafft. Und sie haben tatsächlich das Lied The Diamond Sea gecovert. Das Lied ist eines der wenigen Lieder, das dann wieder ausartet in eine Lärmorgie, für die Sonic Youth ja bekannt sind. Ansonsten sind die Lieder recht, also was den Lärm betrifft, zurückhaltend. Es gibt natürlich diese extremen, verstimmten Gitarren. Aber ein Lied wie Unwind zum Beispiel, gesungen von Thurston Moore, ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Lied. Hat mir schon immer sehr gut gefallen. Und das Einzige, was man dann als nicht poppig empfindet, sind halt diese seltsamen, aber sehr originell verstimmten Gitarren. Einmal wurden Sonic Youth ja beklaut, also man hat ihnen den Lastwagen, den Bandbus geklaut, in dem die ganzen auf besondere Art verstimmten Gitarren drin waren. Das war, glaube ich, ziemlich schlecht. Fast wie bei Artman Productions, wo die Wallace und Gromit Figuren verbrannten, als das Studio brannte. Ich finde die Platte sehr gut und deshalb rede ich auch ein bisschen länger drüber, weil das Zwischenlärm, also aber zurück
aufhaltendem Lärm und Melodie meandriert irgendwie. Und wenn man es bis zum letzten Lied schafft, dann kann man sich irgendwie hinlegen und dann 19 Minuten diesem Lied folgen. Ich finde, seit es die CD gibt, sind Platten, CDs einfach lang. In dem Fall ist halt am Schluss ein Lied, das die Länge ausmacht. Aber ich bemerke, wenn ich dann CDs angucke von Mitte 90er, die dann 15, 16 Lieder haben. Das gab es beim LP-Format so nicht. Da waren halt Platten 30 Minuten manchmal, als sie kurz waren. Oder halt, wenn es lang ging, 50. Aber jetzt wird es halt ganz oft ausgenutzt. Aber in dem Fall finde ich es gar nicht schlimm. Und wenn man keinen Bock hat auf diese 19 Minuten, dann lässt man das Lied halt einfach weg. Es gibt noch ein Instrumental, das nimmt die Melodie von Because auf, sehr sphärisch. Also wie gesagt, meine Empfehlung auch für Marc, der wahrscheinlich nie freiwillig vielleicht außer Daydream Nation eine Sonic Youth-Platte durchgehört hat, diese Platte namens Washing Machine. Es gibt noch ein Lied, Skip Tracer heißt es, das wird gesungen bzw. gesprochen von Lee Ranaldo, dem anderen Gitarristen. Der taucht sogar auch mal auf einer Susan Vega Platte auf, weil sowohl Sonic Youth als auch Susan Vega kommen aus New York und haben deshalb auch eine Schnittmenge. So, das war jetzt noch mein Tipp für Sonic Youth Einsteiger. Washing Machine.
Dann müssen wir natürlich noch über die, nicht, dass wir sie noch vergessen, wir haben noch ein paar Knaller. Ja, die Foo Fighters hast du gerade da liegen.
Ja, da muss ich aber nochmal zu dem Mike Watt Album zurückkommen, da spielt nämlich sogar Dave Grohl mit, obwohl er dort ja, glaube ich, mit Foo Fighters noch nicht richtig durchgestartet war und die Typen von Sonic Youth sind dabei und da ist eigentlich jeder dabei. Bei dieser Mike Watt-Platte, auch Flea von den Red Hot Chili Peppers, weil ich glaube, dass Mike Watt für Flea auch sowas wie ein Onkel am Bass war, wo er sehr wahrscheinlich beeinflusst wurde. Nur als der Vollständigkeit halber.
Also jetzt passiert hier was ganz Seltsames. Wir haben jetzt da den Suizid von Kurt Cobain und so weiter. Und man denkt natürlich, er hat diesen Dave Grohl ja nicht so richtig wahrgenommen irgendwie. Das war halt der Schlagzeuger, der Backing gesungen hat.
Und auf der ersten Platte war er noch gar nicht dabei.
Beim Unplugged. Und ja, mehr wusste man da nicht drüber. Und jetzt taucht er plötzlich auf. Und ich habe ihn eigentlich zum ersten Mal gesehen in einem Video. The Big Me heißt das Lied. Und es ist, und plötzlich denkt man, oh, der kann ja schauspielen, der ist witzig.
Hat viele Zähne. Das ist ja
so eine Werbungspersiflage, dieses Video. Und und das Lied war auch noch ganz nett. Und jetzt macht er eine Band und es stellt sich raus, er spielt alle Instrumente auf dem Debütalbum selber. Oder hat, glaube ich, einen Schlagzeuger alles einspielen lassen und dann aber nochmal selber drüber gespielt, weil er nicht zufrieden war. Also er spielt alles. Er kann offensichtlich Gitarre spielen, er kann singen, er kann alles. Er kann Songs schreiben und gründet jetzt da oder hat dieses Projekt Foo Fighters. Die zwei Singles waren eben Big Me und This Is A Call, glaube ich. Und das Album kracht und rumpelt ganz schön und es geht gut ab. Und es ist anders, es ist eingängiger, weniger abgründig als Nirvana, aber vielleicht auch weniger interessant. Aber das ist der Grundstein einer großen, großen Karriere einer Alternative Rock Band, die dann natürlich viele, viele Hits hatte im Laufe der Jahre. Dieses Album klingt noch ein bisschen schrottig im Vergleich zu dem, was sie später dann auch gemacht haben.
Wobei mich wundert, dass er schon sehr früh diesen typischen Dave Grohl Foo Fighters Gesang hier bringt. Also dieses mehrstimmige, wenig Hall, so ein bisschen komprimiert, also so ein komischer Effekt drauf. Und man hört eigentlich schon, naja, das ist Foo Fighters.
Und wahnsinnig melodiös halt immer mal, immer wieder
zwischendurch. Ja, zwischendurch halt brachiale Schreilieder, wo ich dann denke, ja, die braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber dass man so früh schon mehr oder weniger weiß, das ist jetzt das, was ich machen will und das jetzt eigentlich bis heute durchzieht. Ja. Also ich finde den Unterschied jetzt gar nicht so groß. Manche späteren Alben waren ja nach meinem Geschmack überproduziert. Ja, ja. Eigentlich, wo man denkt, jetzt fahr mal wieder zurück.
Ja, und Alternative Rock, die nächste, ich glaube die größte Band derzeit zu der Zeit in Amerika, was die Verkaufszahlen angeht, zumindest habe ich das so wahrgenommen, als ich dort war, dass die Erwartung dieses Albums am größten war. Ich habe in New York fuhren Busse also Linienbusse mit großen Aufdrucken irgendwie mit Werbung für dieses Album durch die Stadt. Und ich habe eine Talkshow mit Tom Hanks gesehen, wo Tom Hanks redet. Er kennt sich mit Musik gar nicht aus, er kennt eigentlich halt nur die Sachen, die jeder kennt, Smashing Pumpkins und so, wo man denkt, er nennt jetzt vielleicht die Beatles oder so. Und ist ein fulminantes Ding, und so wie groß die sind und was die für Möglichkeiten haben nach ihrem Vorgänger Siamese Dream, zeigt schon, dass die Plattenfirma ihnen erlaubt, ein Doppelalbum zu machen, das sich dann aber auch noch millionenfach verkauft, obwohl es natürlich als Doppelalbum, und es ging mir schon damals so, ein typisches Doppelalbum-Schicksal hat, nämlich, hajo, 8, 9 Lieder weniger und es wäre der absolute Knaller.
Es sind halt auch 28. Ich finde ja CDs mit 14 Liedern schon lang. Ja. Aber ich meine, die Produzenten Flood, der war ja auch bei Depeche Mode und bei U2 überall beteiligt. Also ein Könner seines Fachs. Aber ich glaube, selbst wenn Violator von Depeche Mode ein Doppelalbum gewesen wäre, hätte man irgendwann gedacht, so, jetzt ist genug.
Ja.
Es ist einfach
immer so. Ja, das ist zu viel. Wobei sie wirklich alles versuchen, auch was die Abwechslung reingeht. Es
kracht,
es rumpelt, es ist Elektronik drin, es sind ruhige Balladen drin, es sind sehr poppige Sachen drin, wie Tonight Tonight oder 1979 war ja auch eine Single. Die erste Single, und die hat natürlich ganz schön reingeknallt, ist Bullet with Butterfly Wings. Ah, fand ich fantastisch, ganz tolles Lied. Insgesamt ist sie mir dann aber auch zu zerfasert zwischendrin immer, man kann sie gar nicht greifen, und ich könnte jetzt auch gar nicht bei jedem Lied sagen, dass ich es ganz genau jetzt kenne, obwohl ich sie wirklich oft gehört habe. Aber ich habe sie irgendwann mal reduziert, glaube ich, um die Hälfte, und habe mir da eine Best-of gebrannt, und daher weiß ich bei vielen auch wirklich zu wenig drüber und habe es auch nie mehr angehört. Ist relativ Alleingang von Billy Corgan, hat, glaube ich, auch die Band relativ kalt gestellt da auf dieser Aufnahme, gab es ja auch Drogenprobleme und so weiter, hat das meiste alleine eingespielt und ist, glaube ich, da an beiden, hat die Kerze an beiden Enden abgebrannt und ist dann eigentlich auch verglüht, weil danach kam eigentlich nicht mehr viel.
Das ist echt das Schicksal von George Harrison.
Hm.
Er haut ein Triple-Album raus und dann. Was ich auch immer interessant finde bei so Konzeptalben oder Doppelalben, dann wird so bedeutungsschwanger. Das erste Album heißt dann Dawn to Dusk und das zweite heißt dann Twilight to Starlight.
Ja, man hat das Gefühl, er hat was zu sagen, er will irgendwie ein Konzept aufmachen.
Ist fast wie bei Eloy beim letzten Mal. Ich glaube, es gibt wenige, die einem dann dahin folgen. Und diese Stilvielfalt, finde ich, ist bei einem einzelnen Album manchmal schon schwer, aber es geht noch. Aber sobald es ein Doppelalbum ist, dann wird man einfach überfordert.
Ja.
Und hat aber irgendwann keinen Bock mehr.
Also mich hat Siamese Dream viel mehr gepackt damals. Mir waren die, ich weiß nicht, waren sie mir zu groß schon in dem Moment oder hat mich das Album dann irgendwie auch ein bisschen, ja, war es mir zu viel und zu viele Lieder, um das irgendwie so richtig lieben zu können.
Ja, ist eigentlich schade, aber dann müssen wir einfach sagen, so, jetzt höre ich einen Monat nur.
Ja, hätte man sagen
diese
müssen. Aber es gab ja auch noch so viel anderes.
Ja,
die Smashing Pumpkins, man liebt sie halt eigentlich auch nicht. Sie sind halt dann auch zu kalt und ein bisschen zu fies in ihrem Gesamtapproach.
Mein Problem war immer der Gesang.
Ja, ja.
Die Platte heißt übrigens Melancholy and the Infinite Sadness, um das auch gesagt zu haben. Und ich glaube, mir wurde oft mal was vorgespielt, ich glaube von Bertram, das Tonight.
Ja, das ist natürlich wunderschön, da gibt es nichts.
Und wenn ich dann aber die Stimme höre, dieses... Also bei Placebo ist auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Für mich war immer Billy Corgan fast nicht hörbar. Also das war ein Sänger, es ist ja oft so, dass man eine Band liebt wegen des Sängers oder eine Band nicht hören kann wegen des Sängers. Und er hat irgendwann mal ein Projekt gehabt, das war, glaube ich, schon tot, als es rauskam. Das hieß, glaube ich, Sworn oder so.
Mhm.
Das fand ich dann fast besser. Ich glaube, er wird mich für das umbringen, wenn ich das sage. Aber das fand ich dann hörbarer vom Gesang her.
Mhm.
Aber wenn was polarisiert, ich meine, Morrissey polarisiert ja auch, weil manche drehen durch, wenn sie den nur schon hören. Und in dem Fall bin halt ich der sagt, Billy Corgans Gesang macht mich fertig.
Ja. Jetzt haben wir auch noch einen interessanten Gesang. Brian Johnson heißt der Sänger. AC/DC machen tatsächlich
ihr einziges
Album in den 90ern. Nee, nicht ganz ihr einziges. Aber sie, also AC/DC haben ja die Durststrecke der 80er. Sie waren ja eine der wenigen Hardrock-Bands, die eigentlich in den 80ern eher so unter die Räder kamen, am Anfang zumindest, und auch wirklich keine guten Verkaufszahlen hatten. Und haben sich dann irgendwie wieder berappelt mit diesem absurden Soundtrack von diesem Stephen King Film mit Who Made Who und so weiter, und haben dann eigentlich sich in die 90er gerettet mit The Razor's Edge und Thunderstruck, und da haben sie jetzt 5 Jahre gelebt davon. Und jetzt kommt es zu einer erstaunlichen Kollaboration, nämlich ein Produzent produziert sie, der eigentlich auf der Hand liegt für AC/DC, aber andererseits auch gerade nicht, und zwar ist es das Album, das Rick Rubin produziert. Und jetzt ist das Interessante dabei, dass AC/DC eigentlich eh schon klingen wie eine Rick Rubin Band, nämlich aufs Nötigste reduziert, auf die absolute Essenz, ohne jedes Gramm Fett, ohne jeden Ballast, nur das Nötigste. Und das ist ja genau das, was er aus den Chili Peppers gemacht hat und was er aus Slayer gemacht hat, und aus The Cult macht er ja dann auch eine AC/DC Band eigentlich, 87. Und jetzt kommen die zusammen und man war natürlich sehr, sehr, sehr gespannt, was kommt da raus. Das Problem ist, was will er noch machen? Die klingen eh schon, als hätte er sie immer produziert. Und so ist es dann eben auch. Und ich habe gerade vor kurzem einen Artikel drüber gelesen. Es war eine sehr, sehr schwierige Zusammenarbeit. Sie haben sich in New York erst getroffen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Sie haben wochenlang da rumgewartet auf irgendwelche Geräte, wollten alte Verstärkernummer, sie wollten ihren 70er-Jahre-Sound reproduzieren, haben gewartet, es ist nichts passiert. Rick Rubin hat sich auch sehr seltsam benommen, da mussten dann auch immer mal alle aus dem Studio raus, weil er eine Stunde Yoga machen musste und so weiter. Und sowas kann man halt mit den Young-Brüdern nicht lang machen, da werden die ein bisschen zappelig. Dann sind sie mit ihrem ganzen Geraffel nach Los Angeles umgezogen in das Heimstudio von Rick Rubin, und dort haben sie dann wieder weitergemacht, und dort haben sie dann dieses Album Ballbreaker fertiggestellt, auch ein New York Album für mich, das ich auch auf Kassette hatte, und das so ein mittelmäßiges Album ist. Es gibt eigentlich AC/DC Alben nach Razor's Edge haben immer 4-5 gute Lieder. Wenn es mal ganz schlecht läuft, weniger, und eigentlich nie mehr. Die guten Lieder hier heißen Hard as Rock. Jo. Dann Cover You in Oil. Zeigt aber hier auch nochmal, dass dieses anzügliche, versaute, natürlich bei Bon Scott immer tongue-in-cheek und immer witzig war, und dem man das, und der auch halt mit seinen Wortspielen, Crapsody in Blue und Big Balls und so weiter, der hat es natürlich richtig originell gemacht, während Brian Johnson dann halt auch eher plump vorging, und Cover You in Oil, vor allem in Kombination mit dem Video, ist natürlich plumpester 80er-Jahre-Sexismus, Hardrock-Sexismus, den man eigentlich heute nicht mehr gut finden kann. Bestes Lied, The Führer. Hier zeigt er jetzt doch mal Wortspielqualitäten, Brian Johnson, weil es ist natürlich auch die englische Aussprache des deutschen Wortes der Führer, und heißt aber The Führer, also von Fury. Und es geht aber um so eine Hitler-Figur in diesem Lied. Ist eigentlich ein politisches Lied mal von AC/DC. War selten gehabt.
Kommt wahrscheinlich direkt nach Covered in Oil. Ich habe, glaube ich, noch nie ein AC/DC-Album angehört.
Warum auch? Was soll das bringen?
Ja, du sagst doch immer, dass es was bringt.
Ja, natürlich, das ist fantastisch. Das sind tolle Erfahrungen, aber nicht für dich.
Ach so, ich habe aus der Tonne Back in Black geholt und hörte vielleicht, ich habe schon mal zwei Lieder am Stück habe ich schon mal geschafft.
Ja, jetzt hörst du das mal an.
Und ich habe bei Atze Datze beim Soundcheck Highway to Hell getrommelt.
Das kannst du?
Nee, aber es ging dann und die haben sich umgedreht und so, hey. Und so, aha, also es war nicht ganz richtig, aber der Groove war da.
Das ist nur das Allernötigste. Keine
Fans, ja, eben.
Keine Toms.
Von dem her, ich habe es noch auf meinem Handy als Video.
Cool.
Das muss man erstmal als nicht, wie soll man sagen, als ignorant. Haben wir über dieses Album
gesprochen? Nee, da müssen wir noch drüber sprechen.
So, jetzt geht's in den hohen Norden. Einmal rund um die Welt. Jetzt waren wir ja in Amerika mit einer australischen Band. Und jetzt sind wir in Island und natürlich geht's um Björk. die für mich das New York-Album gemacht hat mit Debüt, ihrem Debütalbum nach ihrem Ausstieg bei den Sugar Cubes, weil ich es dort gekauft habe, nicht weil ich es dort gehört habe, aber immer wenn ich Debüt höre, sehe ich mich Landei in New York rumeiern mit unserer Kunststudiumsklasse und dann kommt zwei Jahre später das Album Post und witzig auf dem Cover hat sie was Weißes an, aber am Revers das, was man als auf Postumschlägen sieht, wenn die ins Ausland gehen, also Airmail, fiel mir erst sehr spät auf und sie sieht, glaube ich, auf dem Album letztmalig halb normal aus, weil ab dort wird sie immer irgendwie verfremdet, sodass man irgendwann überhaupt nicht mehr erkennt, dass es ursprünglich mal Björk war. Das Album hat sie als viel besser als ihr Debütalbum bezeichnet. Und ich glaube, das, was sie dann wirklich angestrebt hat, hat sie dann mit dem darauffolgenden Album Homogenic erreicht. Und auf dem Album gibt es viel, was noch etwas ans Debüt erinnert, aber was die Sounds betrifft, radikaler, vor allem die erste Single Army of Me, das ist schon sehr industrial eigentlich schon. Und dann kommt ein Lied, das kennt eigentlich fast jeder, auch wegen des Videos, was aber auch überhaupt nichts mit Björk eigentlich zu tun hat, mit dem, was sie macht. Und das war natürlich It's Oh So Quiet. Das passt hier eigentlich überhaupt nicht rein. Dann schon eher Lieder wie Isobel oder Lieder wie Hyper Ballad. Die sind melodisch total schön und musikalisch interessant mit viel, viel, viel Elektronik. Und es gibt zu diesen Liedern Isobel und Hyper Ballad ganz, ganz tolle Videos. Ich habe eine Videosammlung, wo man merkt, dass das Ganze eigentlich vor allem dann funktioniert, wenn es das visuelle Äquivalent gibt und ganz oft sind es dann auch Geschichten, die da erzählt werden, wo sie zum Beispiel in die Großstadt kommt mit einem Buch, das sie geschrieben hat und dann wird es verlegt und dann verschwinden dann am Schluss die Buchstaben und alles wird absolut monströs. Also das sind alles Kunstwerke, diese Videos. Und auch da fällt It's Oh So Quiet raus, weil sie da irgendwo in einem Diner völlig, wie das Lied halt selber auch, abgedreht durch die Gegend springt und mit Leuten dann tanzt und so. Ich finde es trotzdem natürlich cool, aber halt, wie gesagt, komplett unpassend. Army of Me hat auch so ein verstörendes Video mit so einem sie fährt da so einen futuristischen Lastwagen und rennt in einem Museum rum und am Schluss ist alles kaputt und so, also so eine Endzeit-Szenerie. Und Björk ist ja wirklich durch und durch Kunst. Das wurde eigentlich mit jedem Album extremer, bis halt irgendwann auch dann kein Hit mehr dabei war, sondern deshalb für ihre Hardcore-Fans interessant war. Und live macht sie halt Dinge wie, jeder kann sich dann seinen eigenen Mix machen, was weiß ich, im Foyer vom Veranstaltungsort. Und dann tritt sie aber dann doch wieder mit traditionellen Instrumenten auf oder mit irgendwelchen verrückten isländischen Chören oder sonst was. Auf jeden Fall das zweite Album, ein Schritt mehr Richtung Technologie vom ersten Album weg und mit einfach härteren Sound, aber trotzdem viele schöne zurückgenommene Lieder auch drauf, also so eine Mischung und wie gesagt, It's Oh So Quiet, der Fremdkörper auf der Platte.
Army of Me fand ich Wahnsinn.
Sehr hart, kalt und hart.
Aber hat mich dann auch genervt, vor allem das Video.
Von dem habe ich gerade auch schon...
Was ja Michel Gondry, den habe ich ja später erst geschätzt oder schätzen gelernt, da hat er mich noch genervt mit dem Teddybär da. War das,
oder? Nee, Teddybär war auf Debüt, das mit dem Teddybär war Human Behavior. Ah. Das war mit dem Museum und mit diesem Wahnsinns-Lastwagen, mit diesen Zähnen und so, mhm, wo sie dann diesen Kristall reinschmeißt, der immer größer wird. Also man weiß überhaupt nicht, was geht hier eigentlich ab. Und eigentlich macht sie Dinge, die Kate Bush schon angerissen hat. Und jetzt wird es halt völlig absurd eigentlich.
Lieblingslied Isobel fand ich Wahnsinn.
Ich auch.
Ja.
Und super. Das Video natürlich. Also ich kann nur jedem empfehlen, die Videos aus dieser Zeit anzugucken.
Unglaublich kreativ, was dieser Typ da gemacht hat. Und das war ja dann auch ein Sprungbrett für eine zumindest kurze Hollywood-Karriere. Ich habe noch was von einem alten Helden. Bruce Springsteen ist nach Los Angeles gezogen. Er hat eigentlich alles hinter sich gelassen, nicht nur New Jersey, sondern auch seine erste Frau und die E Street Band. Und er macht Roadtrips, er fährt mit dem Auto durch New Mexico, durch Arizona und er trifft dort Wanderarbeiter, mexikanische, illegale Immigranten und unterhält sich mit denen und liest die LA Times und kriegt irgendwie eine neue Seite von Amerika mit. Und er erinnert sich an einen Roman oder an einen Film, den er gesehen hat als Jugendlicher, nämlich die Verfilmung von Steinbecks Die Früchte des Zorns von John Ford. Und da gibt es eine Figur drin, fast so eine Jesus-Figur, Tom Joad. Und da erinnert er sich an die Zeit der großen Depression, wo dieser Roman ja spielt und das eigentlich noch nicht allzu lang her ist, dass Amerikaner eben auch auf der Flucht waren und froh waren um eine Helping Hand in diesen Arbeitslagern in Kalifornien, dann die ganzen aus dem Mittleren Westen, die ihre Farmen verloren haben und aus Oklahoma da in den Westen gezogen sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Und dass man jetzt eben hier mit diesen mexikanischen Immigranten eben so umgeht, wie man es tut, damals schon 1995, Trump war weit und breit noch nirgends, aber es war trotzdem natürlich schon ein kontroverses Thema. Und er nennt diese Platte The Ghost of Tom Joad. Und es geht nur um den Niedergang eigentlich der amerikanischen Industrie, der amerikanischen Städte wie Youngstown, irgendwie, das ja so eines der Symbole ist für eine Stadt, die mal floriert hat und dann irgendwie fast ausgestorben ist. Mexikanische Immigranten, The Line und Sinaloa Cowboys und so weiter, Across the Border. Auch da wird natürlich schon klar, alles sehr, immer oft in der ersten Person, aus Sicht dieser Figuren. Und das tollste Lied und das wichtigste Lied ist natürlich The Ghost of Tom Joad. Und ich habe das gehört eben auch 1995 und da singt er im Refrain ja, The Highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. Dieses The Highway is Alive Tonight war natürlich auch so mein Mantra dann über dieses Unterwegssein und habe ich sehr, sehr oft auf dem Walkman gehört. Damals hatte ich natürlich auf Kassette. Und eine düstere Platte, eine folkige Platte, nur mit Akustikgitarre, ein bisschen Lapsteel, Bass, Schlagzeug, Mundharmonika im Bob Dylan-Geist. Und ich habe eine Aufnahme noch von einem Konzert in London, das hat mein Kumpel im Radio damals in England aufgenommen, wo er da eine ganz tolle Ansage macht zu The Ghost of Tom Joad und über diesen Film von John Ford und was das für ihn bedeutet und wie Tom Joad dann eben diese unsterblichen Worte sagt. So, seine Mutter sagt, werde ich dich jemals wiedersehen? Und er sagt, ja, wenn du irgendwo jemanden um seine Freiheit kämpfen siehst oder irgendjemand von einem Polizisten niedergeschlagen wird oder du das Lachen von Kindern irgendwo hörst, die ins Haus kommen und sich freuen, dass sie in Sicherheit sind und das Essen auf dem Tisch steht, dann schau denen in die Augen und dort wirst du mich sehen.
Wow.
Und das ist natürlich, könnte eigentlich so fast in der Bibel stehen.
Ja, fast schon ein bisschen pathetisch, was ich zum Cover sagen muss. Die Schriftart, das kann nur ein 90er-Platte sein.
Hm.
Schlecht gealtert, finde ich, sowas. Ich finde das Cover sowieso rechtslastig, hätte ich so nicht durchgewinkt.
Ja, ist ein komisches Cover.
Zu Steinbeck möchte ich noch sagen, im Studium habe ich East of Eden gelesen und Steinbeck kannte ich ja von Bab, weil hier Joseph Conrad hat schon Steinbeck aus verdammt lang her, aber East of Eden war als Buch eigentlich von dem her schlechter als der Film, das sagt man ja ungern, aber es ging über Generationen hinweg immer nach dem gleichen Muster, also die Kain- und Abel-Geschichte und die Protagonisten hießen halt immer irgendwie mit K und A, dass man gesagt hat, ich hab's jetzt verstanden. Und im Film ist das halt alles extrem komprimiert auf die letzte Generation, wo James Dean sein Debüt, also sein Spielfilmdebüt feiert. Und ich finde es einen faszinierenden Film, den ich als Jugendlicher gesehen habe, nie vergessen habe, weil dieser Kampf von James Dean um die Liebe seines Vaters, die er sich dann mehr oder weniger erkaufen möchte, und dann dieser Schock, dass die Mutter halt Prostituierte war und er weiß es, und sein toller Bruder Aaron, glaube ich, heißt er.
Rock Hudson.
Nein.
Nee, ist das nicht? Was spielt er mit?
Nee, es gibt von den Dreharbeiten natürlich ein Foto von James Dean mit seinem Co-Star, und der war dann Cover von Strange Ways Here We Come, der Smiths. Ah, der. Das ist ja so ein unscharfes Bild, also Karl und Aaron, und der andere verkraftet halt nicht, dass seine Mutter Prostituierte ist und so, also da geht es ja auch darum, diese Werte, die ja immer in Amerika dazu führen, dass es dann halt genau das Gegenteil gibt, nämlich die größte Pornoindustrie und alles Mögliche und immer heile Welt und alles moralisch intakt. Deshalb, ich empfehle den großartigen Film East of
Eden. Ja, also bei Früchte des Zorns finde ich den Roman mindestens genauso gut wie den Film, und vor allem ist es auch ein Roman, der auch immer mal wieder gelesen gehört, weil es natürlich um Empathie geht, und es geht darum, ja, führt einem so ein paar Dinge vor Augen, die man manchmal vergisst, vielleicht auch gerade.
Ja, ich glaube, bei East of Eden war es halt einfach so, dass es fast wie die Bibel sein musste, aber es war dann auf Dauer ein bisschen ermüdend, diese dauernde Parallele.
Ich habe noch zwei Live-Alben. Die eine ist kommt 95 raus, Police Live. Fantastisch, finde ich.
Ich finde es großartig. Also was das Gitarrenspiel von Andy Summers betrifft, zum Teil besser als die Studioalben.
Also das ist mal eine Band, die so toll eingespielt ist und die aus diesen Liedern auch nochmal so tolle Sachen machen und irgendwie, was sie einbauen und wie sie die Lieder enden, die im Studio ausgefadet werden, was sie immer für Schlüsse sich noch überlegen, und das wirkt so locker runtergespielt und es ist aber so vertrackt und so
extrem schwer. Also ja. Andy Summers ist ja ein Gott, und vor kurzem...
Alle drei, finde ich.
Was ja, natürlich alle drei, glaube ich, was du halt komplett, muss ich nicht sagen, aber es gab vor kurzem wieder so eine sinnlose, die besten 100 Gitarristen, ich glaube, im Rolling Stone, und wer war nicht dabei?
Ja. Unfassbar.
Andy Summers. Ich meine,
alles, was auf jeden Fall dabei war, war wahrscheinlich David Gilmour. Und die machen auch eine Live-Platte. Pink Floyd machen Pulse. Und das ist wirklich, also wenn man mal sagt, ich will eine Sache von Pink Floyd, dann muss man sich Pulse kaufen. Man darf nicht vergessen, wahrscheinlich neben Genesis die erfolgreichste Live-Band der 90er. Das sind ja riesen Messen, die da feiern plötzlich in den Stadien.
Dann hat sich ja nichts verändert in Bezug zu den
70ern. Die Band macht, veröffentlicht ja nichts mehr von Relevanz, aber sie verwalten ihr Erbe einfach fulminant, und Roger Waters kann klagen und machen, wie er will, aber sie treten natürlich einfach auf, sie spielen auf Pulse, ist Dark Side of the Moon in kompletter Länge, und es ist von Anfang bis Ende fantastisch. Die neuen Lieder in Kombination mit den alten, mit Shine On fängt's an, und das als Opener ist natürlich einfach unschlagbar. Tolles Album. Es gab da so eine CD-Version, wo dann sogar mit so LED-Lichtern, die dann so ein paar Jahre lang immer noch vor sich hingeleuchtet haben, immer, bis die Batterie halt irgendwann leer war.
Und was war bei der Kassette dabei?
Das weiß ich nicht, das hatte ich auf CD.
Ah.
Jetzt kommt noch ein Hit, One of Us, Joan Osborne, und das Album dazu hieß Relish, hatte ich auch auf CD, und es war nicht schlecht, dieses Album, sehr angebluster Pop mit ich sag so ein bisschen im Sheryl Crow Fahrwasser vielleicht, gute Stimme, Right Hand Man, Man in the Long Black Coat, tolle Songs. und ein sehr gutes Album, wenn man auf traditionelle amerikanische handgemachte Musik steht und auf Sheryl Crow steht oder solche Leute, dann ist man eigentlich mit Joan Osborne's Relish gut bedient. Und dieser Hit One of Us war natürlich kein Fehler, war aber fast ein bisschen das langweiligste Lied auf
der Platte. Wie so oft. Das wird ja oft im Rallye-Unterricht benutzt, heute noch. Mhm. Deshalb ist eigentlich, glaube ich, auch der Jugend noch bekannt. Kann also sein, es, ja. Man hört es auch immer wieder im Radio. Von dem her wahrscheinlich auch wegen Thema.
Ja. Elton John macht Made in England. Großer Hit auch.
Kommt mir sofort in den Sinn.
Ja. Und jetzt habe ich noch zwei Alben. Das eine ist von David Bowie, nämlich Outside. Und er wollte ja da eine Trilogie machen, so eine Film-Noir-Multimedia-Trilogie. Da wurde, glaube ich, nichts draus. Da ist ein deutlicher Nine Inch Nails Einfluss zu hören. Es ist alles sehr, sehr düster und abgründig, auch mit so Hörspielszenen und so Instrumentalsachen. Ganz, ganz, ganz tolles Lied ist Outside, finde ich, das Titellied. Und natürlich der Opener von Lost Highway, I'm Deranged. Ansonsten ein bisschen ein sperriges Bowie-Album, aber sehr ambitioniert. Und ich glaube, der letzte Moment, wo er noch was versucht hat, nochmal irgendwie, wo man das Gefühl hat, mit diesem Multimedia-Ding, da hat er auch nochmal eine Vision gehabt, die aber irgendwie gescheitert ist.
Ja, ich finde es immer schwierig, wenn man was ankündigt, wie jetzt kommt eine Trilogie und dann macht man es nicht.
Ja, ja. Aber wäre mal gespannt, da gibt es sicher noch Sachen, vielleicht kommt da mal noch irgendwann was er da wollte damit. Und dann noch ein Album, das ich auf Kassette hatte, das mir sehr gut gefallen hat und mich in meiner Amerika-Reise sehr begleitet hat. Eine Sängerin mit dem Namen Natalie Merchant, die kommt aus einer Band, die hießen 10,000 Maniacs, die
da waren so einigermaßen
bekannt. Und das Album hieß Tiger Lily und das ist ihr Debütalbum und das finde ich ganz, ganz fantastisch. Die zwei Singles waren Wonder und Carnival und ich fand dieses Album sehr, sehr schön und finde es immer noch. Und wenn man noch CDs hören würde, müsste ich mir das jetzt eigentlich kaufen mal wieder. Ich habe es vor kurzem mal wieder angehört und fand es immer noch genau gleich schön. Also schöne, warme, berührende Popmusik.
10,000 Maniacs war auch so eine Insider-Gruppe, also nie ganz groß, aber einem erlauchten Kreis.
Kritikerlieblinge.
Ja, so.
Ja. So, ich glaube, dann sind wir tatsächlich durch. Green Day haben noch ihr zweites Album Insomniac, aber ich kann nichts drüber sagen. Es klingt halt nach Green Day. Wir haben relativ wenig über Hip-Hop gesprochen.
Das liegt, glaube ich, an uns.
Aber das liegt an uns. Tupac macht ein Album, D'Angelo macht auch ein Album. Aber da weiß ich nichts. Ich habe auch nichts notiert. Ich glaube, ich habe reingehört. Bestes Hip-Hop-Album, das ich mir hier notiert habe, Coolio, Gangsta's Paradise, haben wir schon gehabt. Cool.
G-Funk, ja, ich habe ja auch über Hip-Hop geredet, tricky, über die fantastischen
Fantastischen.
Also wir machen es ja absolut lächerlich, aber das macht er
auch nichts. Nö, das macht nichts. Okay. Ich habe noch zum Abschluss den schönsten Liebesfilm. Den haben wir in unserer Liebesfolge, aber wir haben gar nicht über Liebesfilme gesprochen.
Nee.
Schönster und traurigster Liebesfilm für mich aller Zeiten.
Oh.
Brücken am Fluss.
Ah, okay.
Der hat mich ja...
Ist das Clint Eastwood
und Meryl Streep? Clint Eastwood und Meryl Streep.
Oh, ich habe ein Bild gesehen von Clint Eastwood jetzt. Interessant. Also wie ein gerupftes Huhn. Ich meine, der ist über 90, der Mann. Und ich habe vor kurzem meinem Sohn erzählt, dass Greta Garbo sich ab, was weiß ich wie alt sie war, versteckt hat. Wahrscheinlich, um ihren Mythos nicht zu zerstören. Mhm. Wenn man jetzt Clint Eastwood hört und sagt, ja, er dreht wieder einen Film, dann stellt man sich vor, wie immer. Und als ich ihn gesehen habe, also das, bei alten Leuten ist es oft so, dass die Hose bis über den Bauchnabel und der Oberkörper dann halt nur noch so 20 Zentimeter sind und dann halt diese, also
es ist bei seinen letzten zwei Filmen, was war das, The Mule und Cry Macho, ist schon so, dass er eigentlich auch kaum noch spielt. Er ist eigentlich nur noch wie so eine Landschaft, steht er eigentlich da und er macht auch den Mund kaum noch auf beim Reden.
Aber Respekt, dass man mit über 90 noch, ich meine, Woody Allen hätte es, glaube ich, auch, sagt, glaube ich, jetzt, ist sein letzter Film, aber ich finde, Woody Allen sieht das seit 40 Jahren schon gleich aus.
Das sah schon immer wie ein alter Mann aus, eigentlich. Irgendwie ist der schon. Vorteil vielleicht.
Ja, ja, schon. Gut. Da muss nicht wie Greta Garbo sich, wobei ich das eigentlich, ich möchte irgendwann mal ein Lied drüber schreiben.
Ja, Marlene Dietrich ja auch.
Vanish like Greta. Ja. Dann denkt aber eh jeder, es geht um Greta Thunberg oder wie man immer sie ausspricht.
So, dann haben wir jetzt aber das Jahr gemolken, wieder, bis nichts mehr übrig ist.
Ja, ich glaube, Martin Miller wird noch etwas finden.
Ja, wir haben natürlich Left Field vergessen und so weiter. Da
geht's Gruß an Martin, der sich immer mal wieder meldet und sagt, jetzt mal noch einen Tipp auf YouTube und so. Finde ich total cool.
Ja, super. Okay, bis bald mit einem für uns jetzt auch noch überraschenden neuen Jahr.
Mhm.
Ciao, macht's gut. Dreht dich durch. Tschüss.